Deutschlandfunk, das war der Tag.
Herzlich willkommen zu unserem Journal vor Mitternacht. Ich bin Rainer Brandes. Ärztin oder Arzt zu werden, das ist immer noch ein großer Traum vieler junger Menschen. Sie rechnen sicher damit, dass das ein stressiger Job sein kann. Dass er aber auch gefährlich ist, das würden die meisten wohl eher nicht erwarten. Doch der Berufsstand schlägt jetzt Alarm. Immer häufiger erlebten sie in ihren Praxen oder Krankenhäusern Gewalt von Patientinnen oder Patienten. Wir sprechen nachher mit Johannes Albert Gehle von der Ärztekammer Westfalen-Lippe, die darüber eine Umfrage gemacht hat. Außerdem mehr Autos, weniger Bürgergeld und gar kein Entwicklungsministerium mehr, wie die FDP sich den Wahlkämpfen profilieren will. Die Waldbrände in Griechenland sind unter Kontrolle, jetzt wird das Ausmaß deutlich. Wir beginnen aber mit den beiden großen Kriegen unserer Zeit, Gaza und die Ukraine. Und beide Konflikte sind durchaus verbunden, was man daran sieht, dass heute der Palästinenserpräsident nach Moskau gereist ist. Auch dazu gleich mehr. Der UN-Sicherheitsrat hat heute Abend wieder einmal zum Gaza-Krieg getagt. Auch enge Verbündete Israels haben dabei heftige Kritik an der Regierung Netanyahu geübt, weil es zu viele zivile Opfer gebe. Auch die USA äußerten sich besorgt. Gleichzeitig aber haben sie Waffenhilfen für Israel in Höhe von 18 Milliarden Euro freigegeben. Israel muss also nicht so sehr besorgt sein, dass es die Unterstützung der USA verlieren könnte. Und das alles an einem Tag, an dem der rechtsextreme israelische Polizeiminister mit einem Besuch auf dem Tempelberg provoziert und der gegenseitige Beschuss von Israel und der Hamas weiter eskaliert ist. Aus Tel Aviv, Tim Aßmann.
Am Nachmittag war in Tel Aviv eine laute Explosion zu hören. Die israelische Armee teilte mit, eine Rakete aus dem Gazastreifen sei vor der Küste ins Meer gestürzt. Es hatte zuvor keinen Luftalarm in Tel Aviv gegeben. Die Hamas übernahm die Verantwortung für den Beschuss. Es war der erste Angriff dieser Art auf die Großstadt seit mehr als 2 Monaten. Die Kämpfe im Gazastreifen dauern an. Nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörden gab es erneut Tote durch israelische Luftangriffe. Vor der für übermorgen geplanten nächsten Verhandlungsrunde über ein Waffenstillstandsabkommen für Gaza steht Israels Premier Netanyahu unter Druck. Ihm wird vorgeworfen, die Gespräche in der Vergangenheit durch neue Forderungen behindert zu haben. Netanyahus Büro trat diesem Eindruck nun in einer Erklärung entgegen. Die indirekten Gespräche unter Vermittlung von Ägypten, den USA und Katar sollen in Doha stattfinden. Israel hat seine Teilnahme zugesagt. Ob die Hamas eine Delegation entsenden wird, ist weiter unklar. Unterdessen hat der rechtsextreme israelische Minister für innere Sicherheit Ben-Gvir mit einer provokanten Aktion für Aufsehen gesorgt. Ben-Gvir besuchte den Jerusalemer Tempelberg, auf dem sich auch die Al-Aqsa-Moschee befindet. Juden ist zwar der Besuch des Hügelplateaus gestattet, das Gebet dort aber verboten. Ben-Gvir verlangte eine Aufhebung dieses Verbots und während seines Besuchs beteten Juden auf dem Tempelberg. Das Vorgehen des Ministers wurde unter anderem von Regierungschef Netanyahu und auch von Jordanien und Ägypten kritisiert.
Tim Aßmann berichtete aus Tel Aviv. Seit dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober letzten Jahres steht immer wieder die Frage im Raum, welche Rolle spielt Russland in dem Konflikt? Und nutzt Putin die Kämpfe im Nahen Osten dafür, den Westen auch dort zu schwächen? Klar ist, Putin hat enge Verbindungen zur libanesischen Hisbollah und auch zu den Palästinensern gibt es traditionell enge Verbindungen. Heute ist nun Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas nach Moskau gereist. Was er dort sucht, erklärt Björn Blaschke.
Die Bahnen, in denen das Treffen von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas mit Russlands Präsident Wladimir Putin verlief, waren vorgegeben. Denn nach dem 7. Oktober, nachdem die Hamas von Gaza aus Israel brutal überfallen hatte, blieb die Sprache des Kreml-Chefs stets gleich. Putin hat das Blutbad, das die Hamas anrichtete, verurteilt, aber die Täter nie erwähnt. Israels Krieg gegen die Hamas nach dem 7. Oktober wertete er als unverhältnismäßig. Und auch jetzt, während seines gemeinsamen Auftritts mit Abbas in Moskau, kritisierte Putin indirekt das Vorgehen Israels.
Zuallererst sind wir natürlich besorgt über die Verluste unter der Zivilbevölkerung. Nach Angaben der UN beläuft sich diese Zahl bereits auf 40.000 Menschen, hauptsächlich Frauen und Kinder.
Grundsätzlich forderte Putin erneut die Zwei-Staaten-Lösung und beklagte, dass sich die internationale Gemeinschaft bis zum 7. Oktober dieses Themas nie ernsthaft angenommen hätte. Sämtliche UN-Resolutionen, die die Gründung eines unabhängigen Staates Palästina vorsehen, seien ignoriert worden.
Wir glauben, dass es zur Gewährleistung eines dauerhaften, zuverlässigen und stabilen Friedens in der Region notwendig ist, alle Entscheidungen der Vereinten Nationen umzusetzen und vor allem einen vollwertigen palästinensischen Staat zu schaffen.
Putins pro-palästinensische Haltung dürfte vor allem zweierlei geschuldet sein. Er ist mit Iran, Syrien, der libanesischen Hezbollah und den Palästinensern in einem anti-westlichen Lager. Und ganz grundsätzlich möchte er, dass Russland wieder mehr Einfluss im Nahen Osten erlangt, einen Einfluss, den die Sowjetunion noch hatte. In sowjetischer Tradition auch sieht Präsident Abbas die Nähe zu Russland. So gibt es der Dolmetscher wieder.
Diese Freundschaft verbindet uns seit Jahrzehnten, erst zwischen dem palästinensischen Volk und der Sowjetunion und jetzt mit der Russischen Föderation. Wir haben uns die ganze Zeit, all diese Jahrzehnte, immer unterstützt gefühlt. Russland steht auf Regierungs- und Volksebene Seite an Seite mit den Palästinensern. Und Russland ist immer auf der Seite des Rechts, auf der Seite der Wahrheit.
Dass Russland fortwährend internationales Recht bricht, ließ Präsident Abbas vor den Kameras in Moskau unerwähnt. Weder sprach er vom Krieg Russlands gegen die Ukraine, noch von willkürlichen Verhaftungen Oppositioneller. Stattdessen leistete Abbas geradezu einen Treueschwur.
Unsererseits stehen wir ohne Zweifel auf der Seite der Russischen Föderation.
Palästinenserpräsident Abbas in Moskau, Björn Blaschke, berichtete. Und das führt uns zum Krieg Russlands gegen die Ukraine. Russland schien ja ziemlich überrumpelt worden zu sein davon, dass ukrainische Soldaten auf einmal in die russische Region Kursk einmarschiert sind. Und die sind wohl auch immer noch dort, auch wenn Russland jetzt meldet, man habe den Vormarsch gestoppt. Frank Eichmann.
Russlands Militär operiert im Gebiet Kursk äußerst erfolgreich, so meldet es das Verteidigungsministerium in Moskau und nennt hohe Verluste des Gegners. Der habe über 2000 Soldaten, 35 Panzer und über 200 weitere gepanzerte Fahrzeuge verloren, dazu Raketen und Flugabwehrsysteme. Vorstöße würden abgewehrt, weitere ukrainische Einheiten vernichtet, heißt es wörtlich. Zudem seien Reserven der ukrainischen Streitkräfte jenseits der Grenze angegriffen worden. Da das Gebiet Kursk zur Antiterrorzone mit weitreichenden Vollmachten der Sicherheitskräfte erklärt wurde, lassen sich die Angaben nicht unabhängig bestätigen. Die sehr hohe Zahl an Flüchtlingen aus der Grenzregion sowie die gemeldeten Ortschaften, in denen aktiv gekämpft wird, deuten jedoch darauf hin, dass ukrainische Einheiten weiterhin mehrere hundert Quadratkilometer russischen Gebiets kontrollieren. Der Vorstoß ukrainischer Soldaten auf russisches Gebiet begann heute vor einer Woche. Es war der erste dieser Art im bereits fast 2,5 Jahre andauernden Krieg Russlands gegen die Ukraine.
Frank Eichmann berichtete für das ARD-Studio Moskau. Was aber will das ukrainische Militär eigentlich dort in Russland? Die Frage stellen sich auch manche Menschen in der Ukraine, weil sie sich fragen, ob die Soldaten nicht anderswo dringender gebraucht würden. Andere freuen sich, dass nun auch Russland mal unter Druck gerät. Heute hat Kiew zumindest ein bisschen Klarheit über die Ziele geliefert. Rebecca Barth.
Die Ukraine habe kein Interesse daran, russisches Gebiet einzunehmen, sagte ein Sprecher des ukrainischen Außenministeriums am Dienstag über die ukrainische Militäroperation in der Region Kursk. Vielmehr ginge es bei der Offensive darum, die ukrainische Region Sumy vor Angriffen zu schützen. Ukrainischen Angaben zufolge sei die Region seit Beginn des Sommers mehr als 2000 Mal von Russland aus angegriffen worden. Tausende Zivilisten sind von den Behörden aufgefordert worden, die Grenzregion zu verlassen. Darüber hinaus helfe der Angriff auf die Region Kursk, die militärische Lage im Donbass zu verbessern. Russland werde daran gehindert, weitere Einheiten in den Osten der Ukraine zu verlegen, sagte der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums. Die ukrainische Armee hatte vor einer Woche einen Angriff mit Bodentruppen auf russisches Staatsgebiet begonnen. Mittlerweile kontrolliere man etwa 1000 Quadratkilometer in Russland, gab der ukrainische Oberkommandeur an. Präsident Zelensky sagte, dabei handele es sich vor allem um jene Gebiete, von denen aus Russland die Ukraine angreife. Die Angaben sind unabhängig nur schwer zu überprüfen.
Aus Kiew war das Rebecca Barth. Was aber sind die Konsequenzen für Deutschland aus dem Ukraine-Krieg? Für viele ist klar, die Antwort auf die Bedrohung durch Russland muss Aufrüstung sein. So sieht das auch der Bundeskanzler. Deshalb hat er ja die Entscheidung getroffen, dass die USA in 2 Jahren wieder Mittelstreckenraketen in Deutschland stationieren sollen. Für seinen Fraktionschef Rolf Mützenich ist es dagegen wichtiger, auch wieder an Abrüstung und den Geist des Friedens zu denken. Seit heute aber ist klar, die SPD-Parteispitze steht hinter dem Kanzler, Steffen Wurzel.
Wir organisieren Sicherheit für Deutschland und Europa, so ist der Präsidiumsbeschluss der SPD überschrieben. Darin spricht sich die Führung der Sozialdemokraten ausdrücklich dafür aus, US-amerikanische Mittelstreckenraketen neu in Deutschland zu stationieren. Damit sei nun Klarheit geschaffen, sagt der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Nils Schmidt.
Wir sagen einerseits, wir sind klar für die Schließung dieser Fähigkeitslücke und damit für die Stationierung, weil wir eben Sicherheit auch vor Russland gewährleisten müssen. Andererseits betont die SPD nochmal den Wunsch nach Rüstungskontrolle in Europa. Das ist in diesen Zeiten unverändert aktuell.
Vor allem im linken Flügel der SPD hatte es Kritik gegeben am Plan der Bundesregierung, nicht nukleare amerikanische Mittelstreckenraketen und Marschflugkörper auf deutschem Boden zu stationieren. So warnten SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich und der linke Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner vor dem Risiko einer militärischen Eskalation. Doch auch darüber hinaus ärgerten sich in der Kanzlerpartei SPD viele darüber, dass Bundeskanzler Olaf Scholz die Nachrüstung mit US-Raketen am Rande des NATO-Gipfels in Washington einfach verkündet hatte, ohne Debatte in der Partei oder gar Einbindung des Parlaments. Der SPD-Außenpolitiker Nils Schmidt räumt im Gespräch mit dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio ein, dass der Präsidiumsbeschluss von gestern Abend wohl keinen Schlusspunkt setzen werde unter die Diskussion um die Waffenstationierung.
Es wird sicher weiter Debatten geben, das wäre auch nicht überraschend, denn die deutsche Gesellschaft und auch eine Volkspartei wie die SPD muss solche Debatten führen, aber politisch ist klar, dass die SPD den Kurs des Kanzlers unterstützt und das begrüße ich sehr.
Ob der SPD-Präsidiumsbeschluss der Partei bei den laufenden Landtagswahlkämpfen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg helfen wird, ist fraglich. Studien zeigen, dass viele Menschen in Ostdeutschland, in Russland viel weniger eine Bedrohung sehen als im Rest der Republik. Davon will vor allem das Bündnis Sarah Wagenknecht profitieren. Dass das BSW voll darauf setzt, der SPD bisherige Wählerinnen und Wähler abzujagen, das machte die Parteigründerin heute früh im Deutschlandfunk nochmal deutlich.
Die SPD ist ja verdientermaßen im Osten kaum noch eine relevante Kraft. Und ich glaube, nach diesem Beschluss werden sich noch mehr Ostdeutsche überlegen, ob sie der SPD noch ihre Stimme geben können.
In der Sache argumentiert die BSW-Chefin Sarah Wagenknecht, dass es gar keine Fähigkeitslücke bei den entsprechenden Waffen gebe. Sie verweist darauf, dass es ja auf Schiffen stationierte Raketen gebe und auf die nukleare Teilhabe Deutschlands. Weitere landgestützte Raketen schürten den Konflikt mit Russland. Dass die nicht atomar ausgerüsteten Raketen nur auf bestehenden US-Stützpunkten, also in Süd- und Westdeutschland, stationiert werden sollen, das ist für Wagenknecht kein Argument.
Auch wenn sie nur im Westen Deutschland stationiert werden, ist natürlich ganz Deutschland damit in Gefahr, weil wenn wir im Krieg sind, dann findet der ja nicht nur in Westdeutschland statt.
In dem Beschluss des SPD-Präsidiums zum Thema heißt es, die geplante Stationierung der US-Raketen sei keine konfrontative Aufrüstung, sondern eine Stärkung der Verteidigung Deutschlands und der Bündnisfähigkeit von NATO und EU mit Waffen, über die Russland schon seit Jahren verfüge. Der SPD-Außenpolitiker Nils Schmidt.
Wir haben in der Vergangenheit zu wenig Rücksicht genommen auf die neue Bedrohung durch Russland und sollten nicht hier in den gleichen Fehler verfallen wie in der Vergangenheit.
Die SPD-Parteispitze unterstützt den Kurs des Kanzlers, US-Raketen nach Deutschland zu holen. Steffen Wurzel berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Feuerwehrleute, Krankenpflegerinnen, Altenpfleger und Ärztinnen. Diese 4 Berufsgruppen genießen in Deutschland das höchste Ansehen. Das hat erst im Mai eine repräsentative Forsa-Umfrage ergeben. Dazu mag so gar nicht passen, dass genau diese Berufsgruppen immer häufiger darüber klagen, dass sie Gewalt ausgesetzt seien. Gewalt von denjenigen, denen sie doch eigentlich helfen wollen. Von Feuerwehren und auch von der Polizei ist das seit einiger Zeit auch breit diskutiert worden. Nun melden sich aber auch die Ärztinnen und Ärzte zu Wort. Auch sie erlebten immer mehr Gewalt. Das beklagt heute der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, in der Neuen Osnabrücker Zeitung. Die Politik verspricht Hilfe, berichtet Dietrich Karl Meurer.
Der Bundesgesundheitsminister reagiert auf den Hilferuf der Ärzte. Beim Kurznachrichtendienst X schreibt Karl Lauterbach, Gewalt und Gewaltandrohungen gegen Ärztinnen und Ärzte sowie gegen Pflegekräfte müssen stärker bestraft werden. Der Sozialdemokrat verweist auf die ohnehin schon angespannte Lage im Gesundheitsbereich. Es drohe ein ganz massiver Arztmangel. Praxen könnten nicht wieder besetzt werden. Lauterbach schreibt weiter, man arbeite bereits gemeinsam mit dem Bundesjustizministerium an einem Gesetz zur Verschärfung von Strafen. Bislang bekannt war der Plan, unter anderem Rettungskräfte besser vor Anfeindungen und Gewalt zu schützen. Die niedergelassenen Ärzte hatten darauf hingewiesen, dass die Gewalt gegenüber Ärzten und Pflegekräften zunimmt. Andreas Gassen, der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, sagte der Osnabrücker Zeitung, aggressives Verhalten, verbale Bedrohungen bis hin zu Tätlichkeiten sind ein wachsendes Problem in den Arztpraxen. Die Lage eskaliert immer öfter. Gassen sagt, offene Aggression und ein extrem forderndes Verhalten haben deutlich zugenommen. Eine bundesweite Statistik zu derartigen Fällen gibt es nicht.
Dietrich Karl Meurer hat berichtet, was Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach dagegen tun will, dass Ärztinnen und Ärzte immer häufiger Gewalt ausgesetzt sind. Einer, der das mal genauer wissen wollte, ist Johannes Albert Gehle. Er ist Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe. Schönen guten Abend, Herr Gehle.
Ja, guten Abend, Herr Bandes.
Sie haben ja eine Umfrage unter Ihren Mitgliedern gemacht und von den rund 42.000 Mitgliedern haben mehr als 4.500 sich zurückgemeldet. Und von denen wiederum berichtet mehr als die Hälfte, dass sie schon einmal Gewalt in ihrem Berufsalltag erlebt hätten. Ist das mehr als früher?
Ja, deutlich mehr. Und uns hat überrascht, in wie wenigen Tagen, man kann sagen, es war noch niemals eine Woche, die Menschen geantwortet haben. Auf solche Umfragen reagieren die Leute auch bei uns natürlich häufig langsamer. Und was uns natürlich auch zunehmend besorgt, ist, dass es eben nicht nur um verbale Gewalt geht, sondern dass eben auch über 1.000 Kolleginnen und Kollegen berichten, dass sie auch körperliche Gewalt erlebt haben, auch jenseits des Rettungsdienstes. Und das ist das Wichtige, also in Praxen und normalen stationären Einrichtungen wie Krankenhäuser. Das ist deutlich mehr als früher und bestätigt das, was ja auch in anderen Umfragen, zum Beispiel durch die Krankenhausgesellschaft, mal in kleineren Zahlen allerdings erhoben worden ist.
Jetzt haben Sie das schon gerade ein bisschen angedeutet. Vielleicht können Sie noch mal genauer schildern, mit welcher Gewalt sind Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen denn da konfrontiert?
Ja, das geht bis zur Androhung von ich tu dir was, um es mal auf Deutsch zu sagen, also verbal, nicht? Warte, bis du vor die Tür kommst. Ich selber habe jetzt bei einem sehr unglücklichen Fall vor einigen Monaten erlebt, dass Krankenschwestern auf dem Nachhauseweg aus den Büschen angefeindet worden sind, um es mal deutlich zu machen, also noch nicht mal dann im Krankenhausgelände, so nach dem Motto, ich sage das jetzt mal so, wie es gesagt wurde, du Schlamm, was tust du da eigentlich? Bis hin dahingehend, dass Menschen mit Fäusten auf Krankenschwestern, Ärztinnen und Ärzten, aber auch MFAs in den Praxen zugehen. Und wir erleben zunehmend, dass schon alleine von der körperlichen Haltung her wir Menschen begegnen, die dann auch nicht alleine kommen, oft dann eben zu viert, fünft oder sechst. Und quasi androhen, wenn das nicht so läuft, wie wir das haben wollen, egal ob es medizinisch richtig ist oder nicht, dann passiert hier was. Das ist zunehmend so. Also die Frage der direkten Bedrohung und aber auch der Anwendung von körperlicher Gewalt ist in vielen Fällen gegeben. Und wir hatten neben der einfachen Umfrage die Möglichkeiten von direkten Antworten gegeben, also freien Antworten. Und es ist erschreckend, was die Kolleginnen und Kollegen da berichten, von Autodemolage bis hin eben, dass sie quasi einen Sicherheitsdienst bestellen müssen. Und das ist in Krankenhäusern mittlerweile üblich, der quasi vor Ort direkt regeln kann.
Das ist ja etwas, was man gegenüber Ärztinnen und Ärzten so nicht erwartet. Haben Sie eine Erklärung dafür, woher diese Gewalt kommt?
Erstens muss man sagen, auch in unserer politischen und öffentlichen Welt sind wir ja oft mit, ich sag mal, Gewaltbeschreibungen verbal unterwegs. Ich glaube, da müssen wir uns alle, die in der Öffentlichkeit stehen, auch mal an die eigene Nase fassen. Also das Thema Respekt vom anderen, ich glaube, dass man auch vorbildhaft leben muss. Und wir wissen auch nicht, ob es nur Corona ist. Ich sage immer, die Menschen haben eine kürzere Zündschnur.
Aber Sie würden schon sagen, seit dieser Zeit, seit der Pandemie hat das zugenommen.
Deutlich zugenommen, ja, auf jeden Fall. Ja. Also wir erleben da einfach, dass die Leute dünnhäutig sind. Ist gerade auch was damit zu tun, dass eigentlich immer erst ein Grundzweifel da ist. Also die Nachricht, die ein Arzt, eine Pflegekraft, eine MFI übermittelt, wird erstmal hinterfragt. Also das Thema der Zweitmeinung, was wir ja auch jetzt öffentlich sehr hochbrechen, führt dazu, dass die Menschen sehr verunsichert sind und dieses Urvertrauen, was sie mal hatten, ins Gesundheitspersonal nicht mehr haben.
Aber andererseits ist es ja auch vielleicht gar nicht so schlecht, dass Patientinnen und Patienten das Selbstbewusstsein haben, sich noch eine zweite Meinung einzuholen, wenn sie dann nicht die Konsequenz ziehen und dann dem Arzt oder der Ärztin Gewalt androhen.
Genau das würde ich auch nie in Abrede stellen wollen. Da haben wir ja lange hingearbeitet im Gesundheitswesen für. Aber es ist eben diese Dünnhäutigkeit. Und wenn ich bei der Zweitmeinung nur das gleiche Ergebnis bekomme, wie ich bei der Erstmeinung bekommen habe, dann können das einige Menschen, ich will ja nicht sagen alle, wir haben Millionen von Behandlungsfällen, das ist ja nicht die Mehrheit, die das so macht, aber wir erleben es dann halt immer wieder, dass dann gesagt wird, das kann ja nicht sein, ihr seid alles Betrüger und damit geht es verbal los und das endet dann oft in körperlicher Gewalt.
Nun erleben ja Patientinnen und Patienten auch, dass es Ärztemangel gibt oder dass der Arzt nicht genug Zeit für sie hat, weil er unter Zeitdruck steht. Und bei einigen entwickelt sich daraus dann vielleicht Frust. Kann man also vielleicht sagen, dass manche dieser Täterinnen und Täter auch Opfer des Systems sind?
Naja, ich würde mal sagen, das hat es immer gegeben in einer gewissen Art und Weise. Das ist sicherlich mehr geworden, das gebe ich auch zu. Und wir sind ja dabei, zu versuchen, Steuerung besser zu machen. Aber ich glaube, dass die Mehrheit damit zwar frustriert ist, aber nicht in dieser Frustration dann quasi gewalttätig auf Menschen zugeht. Und da hat sich etwas geändert. Das heißt, die Wahrnehmung, und das erleben wir ja auch in der normalen öffentlichen Welt, ja, fragen so Polizisten, deswegen dehnt sich das Ganze ja nicht nur auf Ärzte aus, sondern eben auch auf andere Kräfte, die in der Öffentlichkeit stehen. Also mir kann niemand erklären, wenn ein Rettungswagen vor der Tür steht oder wenn es bei uns in der Notfallambulanz ein Patient ist, der sichtlich lebensbedrohlich ist, dass dann andere Menschen quasi gewalttätig werden, weil sie nicht rankommen, weil sie meinen, jemand wird vorgezogen.
Und da fordern Sie ja jetzt, dass auch Ärztinnen und Ärzte in diesen Paragraphen 115 des Strafgesetzbuchs aufgenommen werden, der also Angriffe auf Polizeibeamte, auf Feuerwehrleute, auf Rettungskräfte unter Strafe stellt. Aber besteht da nicht die Gefahr, dass das diesen Paragraphen auch überdehnt? Denn genauso gut könnten ja auch Lehrerinnen sagen, ich bin davon betroffen oder Busfahrer.
Ja, wenn sie davon betroffen sind, muss man ehrlicherweise sagen. Und wenn körperliche Gewalt gegen Menschen des öffentlichen Lebens angewandt werden, ob es Lehrer oder Busfahrer sind, muss man natürlich sagen, gehören die genauso geschützt wie jeder andere Mensch auch. Es ist ja nicht so, dass ich das jetzt sagen würde, es ist da auf Ärzte und Ärzte beschränkt. Es hat nur bei uns zunehmend zugenommen. Und wir selber sagen natürlich auch, es muss auch mehr passieren. Also wir brauchen ein Melderegister, das haben wir gesagt.
Das könnten Sie doch selber einführen,
das,
oder?
Das genau, da sind wir auch bei gedanklich, wobei es natürlich besser wäre, es wäre ein bundesweites Register, was wirklich geführt würde, so wie es ja andere Register auch gibt. Wir sind dabei zu überlegen, jetzt eine Ombudsstelle einzurichten, dass sich Betroffene direkt melden können, damit man auch deeskalierend im Nachgang eventuell arbeiten kann. Und wir, aber nicht nur wir, auch die Krankenhausgesellschaft, machen Deeskalationstraining und andere Dinge. Also fragen, wie kann man präventiv Gewalt deeskalieren, dass alles läuft. Aber ich glaube, es braucht einfach ein klares Signal, dass die Anwendung körperlicher Gewalt Menschen gegenüber, die im öffentlichen Leben stehen und ein besonderes Schutzniveau bedürfen. Und das sind Ärztinnen und Ärzte und ihre Mitarbeiter, dass das eben strafbewehrt ist, weil ich glaube, das schon einen Eindruck macht und man sich genau überlegt, was man da tun wird.
Gewalt gegen Ärztinnen und Ärzte, darüber haben wir mit Johannes Albert Gehle gesprochen, dem Präsidenten der Ärztekammer Westfalen-Lippe. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, herzlichen Dank, Herr Brandes.
Wir haben das Gespräch am frühen Abend aufgezeichnet und auch unsere Kurzmeldungen beginnen mit einem Gesundheitsthema. Die afrikanische Gesundheitsbehörde stuft jetzt den Mpox-Ausbruch als gesundheitliche Notlage ein. Die Krankheit wird landläufig auch als Affenpocken bezeichnet. Antje Diekans.
Besonders betroffen ist die Demokratische Republik Kongo. Mehr als 500 Fälle traten dort offiziell allein bis Juni auf. Allerdings wird so wenig getestet, dass die tatsächliche Zahl weitaus höher sein dürfte. In den vergangenen Wochen wurden auch Fälle unter anderem aus Kenia, Ruanda und Uganda gemeldet. Die Virusinfektion Mpox wird vor allem durch engen Kontakt mit infizierten Personen übertragen. Die neue Variante aus dem Kongo könnte Experten zufolge ansteckender sein als die bisherigen Formen. Die Erklärung einer gesundheitlichen Notlage hat keine direkten Konsequenzen für die betroffenen Länder. Es geht vor allem darum, auf die Gefahr aufmerksam zu machen, damit sich die zuständigen Behörden auf eine große Zahl von Erkrankungen vorbereiten können.
Gestern hatte eine Gruppe von grünen Abgeordneten verschiedener Parlamente gefordert, die stationären Grenzkontrollen an den Süd- und Ostgrenzen Deutschlands abzuschaffen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD aber will sie behalten. Gudula Geuter.
Auch nach Kritik aus der eigenen Koalition hält Bundesinnenministerin Nancy Faeser an Grenzkontrollen fest. Und zwar an den Grenzen, an denen sie auch schon vor der Fußball-EM stattgefunden haben. Konkret zu Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz. Ganz aktuell stehen hier Entscheidungen nicht an. Die derzeitigen Anordnungen laufen bis Mitte November im Fall Österreichs, sonst bis Mitte Dezember. Für eine Verlängerung ist eine Notifizierung bei der EU-Kommission in Brüssel nötig, also eine Benachrichtigung, die steht noch nicht an. Aber bei einem Besuch der Bundespolizei im sächsischen Görlitz bekräftigte Faeser ihre Haltung wörtlich: Für mich bleiben die Grenzkontrollen so lange wie nötig. Das heißt nach ihrer Interpretation so lange, bis die irreguläre Migration wirksam zurückgegangen sei. Sie verwies dabei auf die geplanten neuen Regeln des EU-Asylsystems an den Außengrenzen. Die Kontrollen wirkten, betonte sie. Gestern hatten genau dem Politiker der Grünen widersprochen. In einem offenen Brief an die EU-Kommission schrieben die Politiker aus EU, Bund und Land mit Verweis auf ein Gutachten, Erfolgsmeldungen seien sehr fragwürdig und in vielen Fällen nicht statistisch belegt. Die teils jahrelangen Kontrollen, im Fall Österreichs wurden sie seit 2015 immer wieder verlängert, verstießen gegen den Schengener Grenzkodex. Möglicherweise sind Faesers Äußerungen eine Antwort darauf. In jedem Fall sollen die Kontrollen an der Grenze zu Frankreich, angeordnet in Zusammenhang mit den Olympischen Spielen, demnächst auslaufen.
Auf dem Ausbildungsmarkt zeigt sich im Moment ein Widerspruch. Einerseits wächst die Zahl der Jugendlichen, die keinen Ausbildungsplatz finden, andererseits aber sind in diesem Jahr so viele Ausbildungsplätze unbesetzt geblieben wie nie zuvor. Jim Bob Nikschas.
Es ist ein neuer Rekord. 35% aller Ausbildungsplätze in Deutschland konnten im vergangenen Jahr nicht besetzt werden, sagt das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit. Zum Vergleich, 2010 waren es nur 15%. Die größten Probleme gibt es demnach bei den Jobs auf Baustellen und bei Dienstleistungen wie Friseuren. In sehr kleinen Firmen und Läden blieb sogar mehr als die Hälfte aller Azubi-Plätze unbesetzt. Viele Betriebe haben bei der Studie angegeben, dass sie einfach zu wenige geeignete Bewerbungen bekommen hätten und dass das zum Teil auch an unattraktiven Arbeitsbedingungen und einem schlechten Image ihrer Branche liegt. Vor allem in der Gastronomie. Dort aber konnten 2023 wieder mehr Ausbildungsplätze besetzt werden als zuvor. Um Ausbildungen insgesamt wieder attraktiver zu machen, zahlen viele Firmen ihren Azubis inzwischen Prämien, wenn sie Prüfungen bestehen, oder Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Die Bundesregierung hat außerdem beschlossen, Schulabgänger finanziell zu unterstützen, wenn sie für einen Ausbildungsplatz umziehen müssten. So sollen künftig Bewerberinnen und Bewerber und Betriebe besser zusammengebracht werden.
Die deutsche Börse konnte heute wieder ein bisschen zulegen. Mehr von Konstantin Röse.
Anleger sind heute wieder etwas mutiger geworden. Geholfen haben neben positiven Preisdaten aus den USA auch erfreuliche Unternehmensbilanzen. Doch der Tag fing erstmal mit schlechten Nachrichten an. Finanzprofis schauen nämlich zunehmend pessimistischer auf die Konjunktur. Das meldeten die Wirtschaftsforscher des ZEW. Die Erwartungen für die deutsche Konjunktur sind im August so stark eingebrochen wie seit 2 Jahren nicht mehr. Als Grund nennen die Forscher die hohe Unsicherheit, getrieben durch enttäuschende Geschäftszahlen und die angespannte Lage im Nahen Osten. Auch Wirtschaftsminister Habeck zeigte sich unzufrieden und verwies auf eine schnelle Umsetzung des sogenannten Wachstumspakets der Ampelregierung. Erfreulicher war da heute der Blick auf Kochbox-Anbieter HelloFresh. Eine Nachfrageflaute konnte der MDAX-Konzern ausgleichen. Mittlerweile wollen Kunden das Essen nicht mehr selbst zubereiten, sondern kaufen direkt Fertiggerichte. Das gestiegene Interesse half HelloFresh. Unter dem Strich verdiente der Konzern im zweiten Quartal rund 9 Millionen Euro. Damit fällt der Gewinnrückgang kleiner aus, als Analysten erwartet hatten. Papiere von HelloFresh sprangen rund 19% nach oben. Gute Nachrichten auch von Konsumgüterkonzern Henkel. In den ersten 6 Monaten hat der Waschmittelgigant Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert. Offenbar hat es sich für den DAX-Konzern gelohnt, das Kosmetik- und Waschmittelgeschäft aus Kostengründen zusammenzulegen. Der DAX beendete den Handel mit 17.812 Punkten. ein Plus von 0,5%.
Das muss man erst mal schaffen, einen Plan für mehr Autoverkehr zu entwickeln, den nicht mal der ADAC unterstützt. Der FDP ist das gestern gelungen. Unterstützung kam eigentlich nur vom Einzelhandelsverband. Der Autoplan ist aber nur eine von mehreren Ideen, mit denen die FDP gerade versucht, Profil für die anstehenden Wahlkämpfe zu gewinnen. Ann-Kathrin Büsker fasst das alles zusammen.
Die FDP müsse sich stärker profilieren, von den Ampelkoalitionspartnern absetzen. Das war in den vergangenen Jahren immer wieder die Lehre der FDP aus verlorenen Wahlkämpfen. Vor den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg katapultiert sich die Partei nun mit gleich mehreren Vorschlägen in die Schlagzeilen, die maximale Abgrenzung garantieren. Stichwort Bürgergeld. FDP-Fraktionschef Christian Dürr hatte gefordert, den aktuellen Bürgergeldsatz zu senken. Die Absage der SPD kam prompt. Der Vorschlag sei falsch, sagte am Morgen im Deutschlandfunk auch Joachim Rock, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes.
Man kann das Bürgergeld jetzt nicht kürzen. Dass die Inflation nicht mehr so schnell steigt wie früher, heißt ja nicht, dass die Preise nicht steigen. Die Preise steigen und entsprechend ist für Bürgergeldkürzungen auch kein Platz.
Auf noch weniger Gegenliebe stößt der FDP-Vorschlag zu einer Stärkung des Autos im öffentlichen Raum. Park-Flatrate in Innenstädten, erschwerte Einrichtungen von Fußgängerzonen und Radstreifen, so steht es in einem Papier, welches das FDP-Präsidium am Montag beschlossen hatte. Selbst der ADAC distanzierte sich in Teilen davon. ADAC-Sprecherin Katrin von Randenburg sagte im rbb-Inforadio:
Die Konnotation pro Auto zeigt einerseits das Bewusstsein, dass im ländlichen Raum es einfach keine Alternativen zum Auto gibt. In den Städten haben wir aber ganz andere Probleme. Da haben wir eher zu viel Auto, zu wenig Platz, zu viel Stau.
Die FDP hatte ihre Autofokussierung damit begründet, dass im ländlichen Raum oft keine anderen Mobilitätsangebote als das Auto zur Verfügung stehen würden. Vorschläge, wie man dies ändern könne, etwa durch einen Ausbau des ÖPNV, enthält das Papier jedoch nicht. Bei NDR Info reagierte Olaf Lies, SPD-Verkehrsminister von Niedersachsen, am Morgen irritiert.
Wir brauchen keine Politik für das Auto, wir brauchen eine Politik für Mobilität. Und die besteht natürlich aus der individuellen Mobilität. Und die Menschen sind aufs Auto angewiesen an ganz, ganz vielen Stellen. Aber wir wollen eben auch ein Mehr an öffentlicher Mobilität. Deswegen finde ich immer schwierig, wenn man sozusagen das eine in den Mittelpunkt stellt, ohne das andere mitzubenennen.
Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedi, hatte die FDP-Vorschläge gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland als von vorgestern bezeichnet. In der Tat wären sie auch praktisch nicht umsetzbar. Es geht hier um kommunale Entscheidungsbereiche. Erst kürzlich hatte der Bund den Kommunen sogar mehr Möglichkeiten bei der Gestaltung kommunaler Verkehrskonzepte gegeben. Ein Gesetzesvorhaben der Ampelregierung, also auch der FDP. Der Autoplan war gestern vom Brandenburger Spitzenkandidaten Zion Braun vorgestellt und begründet worden. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg sehen Umfragen die FDP derzeit bei deutlich unter 5%. Die Vorschläge werfen auch einen Schatten auf die zuletzt ohnehin desaströse Stimmung in der Ampelkoalition. Im Haushaltsstreit ist die Situation verfahren. Bis Ende der Woche sollten Streitfragen gelöst sein, um einen fertigen Haushalt an das Parlament übergeben zu können. Nun wird ein Papier aus der FDP-Fraktion öffentlich, über das Politico zuerst berichtete. Darin fordert die FDP mittelfristig die Abschaffung des Entwicklungsministeriums, dessen Etat die Partei schon in den laufenden Verhandlungen immer wieder zu kürzen versucht hatte.
Ann-Kathrin Büsker berichtete. Sagen wir es mal so, das Gespräch, das Ex-Chef Elon Musk und Donald Trump letzte Nacht geführt haben, war das Gegenteil eines konfrontativen Interviews. Da unterhielten sich zwei Männer, die sich in allem einig waren. Aber weil X auch in der Europäischen Union verbreitet ist, muss sich die Plattform an europäische Gesetze halten. Und dazu gehört auch, dass sie keine Fake News verbreiten darf. Ob die beiden Männer das letzte Nacht nun getan haben oder nicht, da wollte sich die EU-Kommission heute nicht festlegen. Aus Brüssel, Thomas Spickhofen.
Wir beschäftigen uns nicht mit einzelnen Inhalten, mit individuellen Äußerungen, sagt Kommissionssprecherin Ariana Podesta. Dafür sei der DSA, das europäische Gesetzespaket zur Regulierung der digitalen Märkte, nicht da.
The DSA is not here to tackle individual content and therefore we will not be commenting on a specific interview.
Deshalb werde die Kommission auch nicht bestimmte Interviews kommentieren. Gestern, noch vor dem Gespräch von Elon Musk mit Donald Trump, hatte allerdings Industriekommissar Thierry Breton selbst an Musk geschrieben, unter anderem mit Blick auf das bevorstehende Ereignis. In dem Brief erinnert Breton den Unternehmer und Besitzer von X an die in Europa geltenden Regeln, dass nämlich große Plattformen selbst dafür Verantwortung tragen, dass sie nicht zur Verbreitung von Falschinformationen oder Hass beitragen. So steht es im Digital Services Act, dem DSA. Mit großen Plattformen sind jene gemeint, die mehr als 45 Millionen Nutzer in der EU haben. Bei X sollen es rund 100 Millionen sein. Musk antwortete auf den Brief von Breton auf seinem eigenen Account mit einer unflätigen Beleidigung. Ob die Kommission denn nun nach dem Interview zu der Einschätzung komme, da sei zum Beispiel Desinformation verbreitet worden, dazu wollte sich die Kommissionssprecherin heute nicht festlegen. Der DSA ist ein allgemeiner Rahmen für sehr große Plattformen, die in der EU aktiv sind, mit Regeln, die unsere Bürgerinnen und Bürger schützen sollen. Die Kommission schreitet nur ein, wenn es um systemische Angelegenheiten geht. Zu den systemischen Fragen liegt die EU bereits im Clinch mit X. Seit Dezember läuft eines der ersten Verfahren unter dem DSA. Vor einem Monat kam die Kommission zur vorläufigen Einschätzung, die Plattform verstoße mehrfach gegen europäisches Recht. Das Verfahren läuft allerdings noch, X hat die Gelegenheit zur Antwort. Das Gespräch von Musk und Trump habe keinen Einfluss auf dieses Verfahren, heißt es bei der Kommission. Der ganze Vorgang zeige aber, wie wichtig die neuen Gesetze seien, findet Kommissionssprecherin Arianna Podesta. Der DSA ist ein Eckpfeiler der Digitalstrategie. Er setzt einen beispiellosen Standard für die Verantwortung der Plattform, wenn es um illegale Inhalte und Desinformation geht und um den Schutz von Minderjährigen und andere Risiken. Die Kommission selbst verbreitet viele ihrer Informationen über X. Es sei eine der Plattformen, die man benutze, um ein möglichst großes Publikum zu finden, sagt Podesta. Dass die Kommission selbst die Plattform X verlassen wird, hat sie nicht erkennen lassen.
Thomas Spickhofen berichtete, wir schauen jetzt nach Griechenland und da muss man wohl sagen, das Land ist noch einmal an einer ganz großen Katastrophe vorbeigeschrammt. Die Waldbrände, die in den vergangenen Tagen vor der Hauptstadt Athen wüteten, sie hätten wesentlich mehr als das eine Todesopfer fordern können. Nun sind die Brände unter Kontrolle und das Ausmaß wird deutlich. Aus Athen, Moritz Pompel.
Es gibt keine aktive Feuerfront mehr, sondern nur noch verstreute Brandherde, sagt Vassilis Kikilias, griechischer Minister für Klimakrise und Bevölkerungsschutz. Ein großer Erfolg im Kampf gegen die Flammen bei Athen, denn es bedeutet, das Feuer ist beherrschbar geworden. Kikilias wird nicht müde zu betonen, dass es beim Ausbruch des Brandes am Sonntagnachmittag nur 5 Minuten gedauert hat, bis die Feuerwehr aus der Luft vor Ort war und nur 7 Minuten mit Fahrzeugen. Trotzdem konnte sich das Feuer in Windeseile Richtung Athen ausbreiten. Gestern war es dann in die Vororte am nördlichen Stadtrand eingedrungen, gerade mal noch 12 Kilometer vom Syntagma-Platz im Zentrum entfernt. Häuser und Fahrzeuge sind niedergebrannt. Aufgebrachte Anwohner sind teils auf Feuerwehrleute losgegangen, weil sie das Gefühl hatten, ihnen würde nicht geholfen. Die meisten hatten aber Verständnis dafür, dass die Einsatzkräfte Prioritäten setzen mussten. Und insgesamt ist bei der Brandbekämpfung eine große Solidarität zu spüren. So stellen Polizeibeamte und Feuerwehr unter anderem Wasserflaschen und Snacks an viele Straßenecken. Helfer und Anwohner können sich dort bedienen. Viele Nachbarn packen gegenseitig mit an, auch zusammen mit der Feuerwehr. Es war die Hölle, sagt dieser Anwohner, der fast sein Haus verloren hat. Wir haben gekämpft, bis das Feuer kam. Aber dann ist die Feuerwehr angerückt und sie haben das Feuer gestoppt. Es hat hier aufgehört, bevor unser Haus abgebrannt ist. In der Nacht dann die Meldung, dass die Einsatzkräfte die Leiche einer Frau geborgen haben, in einem niedergebrannten Geschäftshaus. Dieser Mann kannte sie, sagt er mit Tränen in den Augen. Er hatte sein Haus direkt daneben, jetzt ist es verkohlt. Gestern gegen 15 Uhr ist das Feuer hier neben dem Geschäft ausgebrochen. Es hat sich auf unser Haus und auf das Geschäftshaus ausgebreitet. Es ist alles völlig zerstört. Insgesamt spricht Minister Kikilias aber von einem Erfolg der Evakuierungsmaßnahmen in mehr als 40 Ortschaften. Automatisiert gehen Warn-SMS an alle raus, die sich in einem gefährdeten Gebiet aufhalten, mit genauen Angaben, wohin sie sich bewegen sollen. Nur wenige Dutzend Menschen sind wegen Rauchvergiftungen in die Krankenhäuser gebracht worden. Immer noch sind mehr als 700 Einsatzkräfte aktiv, löschen am Boden und aus der Luft. Heute weht ein vergleichsweise schwacher Wind im Vergleich zu den letzten Tagen, als Böen bis 90 km/h die Brände immer wieder angefacht haben. So langsam wird auch das Ausmaß des Brandes deutlich. Auf mehr als 100 Quadratkilometern Fläche sind Wälder, Olivenhaine und Häuser mit Gärten abgebrannt. Die Stromversorgung ist mancherorts zusammengebrochen, auch Hochspannungsleitungen sind betroffen. Die Regierung hat Hilfe für Betroffene in Aussicht gestellt, etwa in Form von Mietzuschüssen, wenn jemand nicht mehr in sein Haus zurück kann, oder von Steuererleichterungen. Und warum ist das Feuer ausgebrochen? Weiß Brandstiftung, wie so oft? Der Bürgermeister von Marathon, ebenfalls von den Bränden betroffen, sagt: Wir wissen es noch nicht, aber die Ermittler bei der Feuerwehr werden es uns vielleicht erklären können. Fest steht aber auch, der Klimawandel wirkt begünstigend für Brände. Nach einem extrem trockenen Frühjahr und dem heißesten Juni und Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ist die Vegetation völlig ausgedörrt. Deshalb ist für den Brand bei Athen auch noch lange keine Entwarnung gegeben. Ab morgen könnte der Wind wieder aufleben und nach wie vor gibt es viele Brandnester.
Aus Athen, Moritz Pompel. Wenn es so etwas wie einen sächsischen Nationalschatz gäbe, dann wären es wohl die Juwelen aus dem grünen Gewölbe in Dresden. Vor knapp 5 Jahren wurden sie spektakulär geraubt. Nun sind zumindest die meisten Stücke wieder zurück im grünen Gewölbe. Alexandra Gerlach war schon dort.
Sie waren die Ersten, die heute früh auf Einladung des sächsischen Ministerpräsidenten die zurückgekehrten Juwelen bestaunen durften. Kinder aus einer Dresdner Vorschule.
Was denkt ihr denn, was hier drin ist?
Diamanten.
Diamanten? Mal reingucken. Heute ist ein schöner Tag für uns.
Die Erleichterung ist dem sächsischen Regierungschef an diesem Vormittag ins Gesicht geschrieben. Michael Kretschmer und die Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Marion Ackermann.
Für uns ist das jetzt ein ganz besonders schöner Moment. Wenn man von dem kunsthistorisch-kulturhistorischen Wert spricht, ist das Wichtigste jetzt zurück.
Auf den ersten Blick ist nichts mehr zu sehen von den Spuren der rohen Gewalt, mit der die Diebe die Vitrine zertrümmerten und den Schmuck aus den Halterungen rissen. Nur die vereinzelten Lücken auf dem hellgrauen Samt lassen ahnen, welche prunkvollen Stücke hier noch fehlen. Auch wirken die Preziosen unversehrt.
Sehen in der Vitrine funkelt es und glänzt es. Man sieht nichts, was auf den ersten Blick kaputt ist. Das ist uns sehr wichtig.
Marius Winzeler, Direktor des Grünen Gewölbes und der Rüstkammer, ordnet ein, um welche Art von Schätzen es sich genau handelt.
Es sind 3 wichtige Ensembles, die hier versammelt sind. Sie stellen den Höhepunkt dieses einzigartigen, umfangreichsten barocken Schmuckensembles der Welt dar. Es handelt sich um die Schmuckstücke der Königinnen ganz links. Und von den Objekten ist zurückgekehrt diese wunderbar strahlende Sonne, ein Schmuckstück für das Haar.
Noch dürfen die Stücke nicht restauriert werden. Sie gelten aktuell noch als Beweisstücke und wurden lediglich vorübergehend verlegt in das Museum. Mittel- und langfristig soll eine internationale Expertenkommission über die Restaurierung der kostbaren Schmuckstücke beraten, kündigte Generaldirektorin Ackermann an. Einigkeit herrscht darüber, dass sich ein solcher Einbruch und Diebstahl im Dresdner Residenzschloss nicht wiederholen darf. Sicherheitsmaßnahmen wurden evaluiert, Personal getauscht, eine Sicherheitsabteilung eingerichtet. Der Freistaat habe entsprechend reagiert, sagt Ministerpräsident Kretschmer und zählt auf.
Knapp 10 Millionen Euro hat der Freistaat Sachsen in der Zwischenzeit investiert. Und es ist uns gelungen, durch ein beharrliches Arbeiten von Polizei und Justiz einen großen Teil der Kunstschätze zurückzugewinnen.
Normalerweise hätten Kunstdiebstähle eine Aufklärungsquote von lediglich 29%, sagt Marion Ackermann. Dennoch habe man die Hoffnung auf die Rückkehr der noch fehlenden Juwelen nicht aufgegeben, sagt die Generaldirektorin und erinnert an das Wunder von Gotha vor genau 5 Jahren. Damals kehrten wertvolle, zu DDR-Zeiten geraubte Gemälde nach 40 Jahren in das ehemalige Residenzschloss zurück.
Wir geben natürlich die Hoffnung nicht auf. Es wird weiterhin aktiv daran gearbeitet.
Ab morgen ist im historischen grünen Gewölbe das komplettierte Juwelenzimmer wieder öffentlich zu sehen, mit verlängerten Öffnungszeiten.
Ein Beitrag von Alexandra Gerlach. Und nun übernimmt Christian Rex mit der Presseschau, zusammengestellt von Cengiz Ünal.
Kommentiert wird unter anderem der Beschluss der SPD-Führung zur Stationierung von weitreichenden US-Waffen in Deutschland. Die Freie Presse aus Chemnitz befürwortet die Entscheidung. Es ist ein wichtiges Zeichen, dass die SPD-Spitze hier klare Kante zeigt, nachdem es in den eigenen Reihen Zweifel gab. Mutig ist der Zeitpunkt der Stellungnahme kurz vor den Landtagswahlen im Osten, da gerade hier viele Menschen die Sache kritisch sehen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung analysiert: Die wachsende Zahl der Wähler, die sich mehr vor den Amerikanern und dem Gendern fürchten als vor den Russen und der Diktatur, sammelt Sarah Wagenknecht ein, indem sie scham- und skrupellos die Kreml-Propaganda nachbetet. Selbst in der SPD hat doch mittlerweile mancher begriffen, mit wem man es in Russland zu tun hat und welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Die Tageszeitung Taz notiert: Die SPD will zwar gern nochmal über die Waffensysteme reden, allerdings bitte ohne Konfrontation. Und das Ergebnis steht auch schon fest. Die Waffen werden kommen. Eine Debatte ohne Streit und mit feststehendem Ergebnis? Das kennt man eher aus autoritären Regimen. Insofern ist dieses Diskussionsangebot eher eine aufgehübschte Version von: Wir müssen unsere Politik jetzt aber wirklich besser erklären. Diese Formel kommt immer zum Einsatz, wenn der Schaden irreparabel ist. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung beklagt eine zunehmende Gewalt von Patienten in den Praxen. In der Zeitung Die Glocke aus Oelde heißt es: In der Gesellschaft lässt sich eine zunehmende Verrohung beobachten. Im medizinischen Bereich kommt dazu noch eine hohe Erwartungshaltung einiger Patienten, die auch bei nicht akuten Erkrankungen zu jeder Tages- und Nachtzeit sofort behandelt werden wollen. Gerade in Zeiten des Personalmangels ist das eine überzogene Anspruchshaltung. Die Neue Osnabrücker Zeitung fordert mehr Transparenz und Aufklärung für die Patienten. Sie müssen verstehen, nur weil jemand zuerst da ist, bedeutet das nicht, dass er auch sofort behandelt wird. Es können immer schwerwiegende Notfälle dazwischen kommen, bei denen es schlicht um Leben und Tod geht. Da muss der gebrochene Arm dann eben warten. Helfen könnte hier mehr Empathie am Empfangsschalter und, auch das gehört zur Wahrheit, oft genug auch eine bessere Praxisorganisation. Und das Straubinger Tagblatt weist darauf hin, dass auch Rettungskräfte Gewalt ausgesetzt seien. Wenn spektakuläre Fälle für Aufsehen sorgen, ist schnell von der vollen Härte des Gesetzes die Rede. Es wird Zeit, dass diesen Worten auch Taten folgen. Auch schärfere Gesetze bringen aber wenig, wenn die Gerichte ihre Spielräume nicht ausschöpfen. Es kann nicht angehen, dass nach Angriffen auf Retter immer wieder Verfahren eingestellt werden, weil an der Strafverfolgung angeblich kein öffentliches Interesse besteht.
Das war der Blick in die Zeitungskommentare von morgen, zusammengestellt von Cengiz Ünal, gelesen von Christian Rex. Einer der ganz Großen des deutschen Kabaretts ist gestorben, Richard Rogler. Gleich mehr dazu im Kulturmagazin Fazit. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Rainer Brandes. Kommen Sie gut durch diese Nacht.